Ich finde ganz ehrlich, du kannst ganz viele Sachen ausprobieren. Der Grundstock muss immer die Qualität sein. Und wir haben schon viele Sachen gemacht. Wir haben auch schon eigene Weine für Restaurants gemacht oder so. Ne? Und manchmal auch mit abstrusen Labels vielleicht drauf, wo man als Brand sagt, das macht man jetzt eigentlich nicht. Aber wenn die Qualität hinten dran stimmt, und dann finde ich, ist auch die Story die richtige. Und dann kannst du es auch machen. Und da habe ich auch keine Angst. Ich hätte Angst davor, ein schlechtes Produkt zu machen.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Romy, was geht ab?
Ist ja aufgefallen.
Was?
Dass unser Podcast anders heißt.
Ja.
Er heißt jetzt nämlich nur noch E-Commerce, why not? Wir haben uns sehr lange Gedanken gemacht und haben gesagt, wir wollen mit Snoxalting nur noch Herausgeber sein, weil Snoxalting Podcast natürlich so ein langer Begriff ist. Und gerade auch mobil sieht man dann gar nicht mehr, was hinten dran kommt. Und die Leute wissen nicht, dass es bei uns um E-Commerce geht. Deswegen für alle, die das jetzt gesehen haben, nicht verwundert sein. Wir wollen nur ein bisschen präsenter sein im E-Commerce-Thema. Und deswegen ist Snoxalting der Herausgeber. Und E-Commerce by Not sind wir jetzt, Johannes.
Ja, SEO überall wichtig, auch im Podcast-Game.
Ich habe eine Frage.
Hau raus.
Wir beide sind ja große Paletten-Fans.
Oh ja, du hast dir gerade eins gekauft.
Hast du gesehen, dass Kim Kardashian auf Instagram bei Paletten war und aus einer Air-Up-Flasche getrunken hat?
Ja, es ist so verrückt. Und kurze Anekdote dazu. Ich saß oder lag auf unserer Couch, hab so Reels geguckt und da meinte Belinda auf einmal so, guck mal Schatz, die Kim Kardashian mit Air-Up. Ich so, nee, niemals. Paletten hat auch so Flaschen. Das stimmt nicht. Wir gucken uns nochmal an. Und es war wirklich fucking Air-Up. Dann, ich kenne die Air-Up-Gründer, Simon und Lena beide, echt ganz gut. Und dann habe ich da auch eine Anekdote, weißt du noch? Wir haben die damals beraten, ganz am Anfang.
Vor 4 Jahren oder so.
Bevor sie live gegangen sind, haben wir die ersten Flaschen, hatten sie noch keinen eigenen Shop, haben sie über Amazon verkauft. Und da haben wir denen geholfen noch bei Amazon. Crazy Story, lange Rede, kurzer Sinn, da kannten wir Air-Up her. Dann habe ich ihm Simon geschickt, Alter, hast du gesehen, irgendwie Kim Kardashian hat aus Air abgetrunken und dann schreibt er so, ja, Ashton Kutcher ist bei uns investiert und der hat es da reingemogelt, sodass sie draus trinkt, deswegen richtig geiler Marketing-Stunt und auch über ähnliche Marketing-Stunts haben wir gerade gesprochen, wir kommen aus einem Podcast gerade mit dem lieben Herrn Winterscheid, mit Joko, war zu Gast und wir haben mit ihm über Placements gesprochen, wir haben sehr viel auch über seine ganzen Unternehmungen gesprochen. Also vieles, vieles dabei. In den nächsten Wochen kommt die Folge online, deswegen bleibt dran. Und wir haben noch viele weitere wirklich crazy Gäste am Start. Da will ich schon auch nochmal Danke sagen, Romy. Aber auch hier an Laurenz und an Larry, die den ganzen Podcast betreuen. Ich gehe nach der Stunde Podcast immer hier raus und bin super inspiriert und finde es verrückt, wen wir hier alles an den Tisch bekommen, in den Videocall, ans Mike und geile Gespräche einfach haben. Das gibt mir ganz viel raus aus dem stressigen Alltag. Das ist immer so eine Stunde Pause.
Das stimmt, das sehe ich genauso. In dem Sinne, jetzt viel Spaß mit dieser Folge und ich würde sagen, let's go.
Let's go.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Zu Gast heute Jochen 30acker, absoluter Starwinzer. 30acker ist ein Weingut in Rheinhessen, das Jochen von seinen Eltern übernommen hat und auch revolutioniert, muss man sagen. Wir wollen heute darüber sprechen, was 30acker in den letzten Jahren geschafft hat und wie es sich als High-Class-Weingut in relativ kurzer Zeit etabliert hat. Ganz viele interessante Marketinggeschichten bringt Jochen auch mit, wie die Kooperation mit Paul Ripke oder Caro Kauer und jetzt auch die Connection zu OMR, wie es dazu gekommen ist, was das Ganze bringt. Und viele andere interessante Sachen, die sehr untypisch für ein Weingut sind, besprechen wir im Podcast.
Ich fand es super spannend, wie es ist, auch das Unternehmen von seinen Eltern zu übernehmen, weil das haben ja beide, Romy und ich, gar nicht gemacht. Nee. Und daher fand ich mal auch, wie das in einer gewissen Weise auch eine Bürde ist und wie das, was das mit ihm auch gemacht hat, fand ich sehr, sehr spannend, weil das wirklich außergewöhnlich war. Weil in dem Zusammenhang hat er es ja auch geschafft, von diesem traditionellen Unternehmen so ein gehyptes Weinlabel draus zu machen, aber trotzdem gehypt zu sein, aber auch die Klasse zu bewahren, das fand ich super, also finde ich einfach beeindruckend bei 30acker. Wie kommt es, dass so ein High-Class-Weingut Kooperationen mit Influencern eingeht und wie viel wird über die Gastro- und Hotellerie gemacht und wie viel tatsächlich über den D2C-Vertrieb? Jochen, geil, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Wie ist es von seinen Eltern? so ein Unternehmen zu übernehmen. Ich hatte es tatsächlich gestern mit einem Freund drüber, ob es Chance oder Bürde ist oder in welchem Einklang. Weil irgendwie ist der Weg von einer Person ja schon sehr stark vorgeebnet. Wie hast du es gesehen? War es für dich von Anfang an klar, ja, ich mach das? Haben deine Eltern dir freien Raum gelassen und erst mit 20 hast du gesagt, ich habe auf einmal doch Bock auf Wein. Wie ist es gekommen?
Bei mir war es tatsächlich so, ich wollte es und wusste es auch, aber meine Eltern wollten es nicht. Nein, es war so, ich hatte einen älteren Bruder, oder habe ich immer noch, und der war so ein bisschen halt der Thronfolger und ich war derjenige, der eigentlich was Vernünftiges, was anderes lernen sollte, weil Weinbau zu der Zeit, gerade speziell, ich meine, schon 20 Jahre her, und ich habe vorhin gerade gesagt, in kurzer Zeit, also ich mache das schon 20 Jahre, ihr seid, glaube ich, ein bisschen schneller unterwegs. Es war einfach so, es war super schwierig und die haben halt gesagt, okay, das wird keine Zukunft haben. Und für mich war es aber so, ich wollte das unbedingt machen und habe dann mit denen so einen Deal geschlossen, okay, ich mache diese Lehre beim Steuerberater, weil ich war jetzt nicht unbedingt der gute Schüler und bin relativ schnell von der Schule ab und habe dann eben die Lehre gemacht. Und für mich war das aber trotzdem die ganze Zeit klar. Meine Eltern dachten, okay, der macht nochmal, der irgendwann versteht das, wird dann studieren, wird irgendwann Steuerberater oder sonst irgendwas. Und ich habe mich dann nach dem zweiten Jahr, habe ich mich dann bei den Betrieben beworben, wo ich lernen wollte, und habe mir zwei Weingüter rausgeholt, wo mir die Weine am besten geschmeckt haben. Und wir sind mit der Familie immer viel essen gegangen und hast viel Weine probiert und so kam das. Und die zwei, ein Weingut aus der Pfalz und eins aus Rheinhessen, die haben mir am besten gefallen. Und da habe ich meine Lehrverträge unterschrieben, habe dann hinterher meinen Eltern gesagt, so, nur dass er Bescheid bist, wenn ich das gemacht habe, dann werde ich Winzer. Und so haben wir es gemacht. So bin ich gestartet.
Ist es so, dass man als Winzersohn dann wirklich mit 12 gefühlt anfängt, da durch die Restaurants zu gehen und alle Weine zu testen?
Bei mir war es tatsächlich, also sehr, sehr früh. Ich darf mir besser kein Alter nehmen. Ne? Es gibt so bei uns einen Familieninsider. Ich würde sagen, ich war einer der Ersten, der da dran war an dem Thema. Sehr früh. Nein, aber du wächst halt bei uns eine absolute Weinfamilie. Wir sind im Kreis aufgewachsen. Da ging es nur um Wein und jeder hat irgendwie so sein Herzblut reingehängt. Und dann ist es ganz normal, dass du da auch irgendwo da bleiben willst. Ne? Mhm. Meine Eltern dachten umgedreht, wir mussten auch sehr früh als Kinder schon mithelfen, weil wir waren Betrieb. Meine Eltern haben immer alles gemacht. Wir hatten Straußwirtschaft, Gästezimmer, die haben halt die Weine ausgebaut, Weinfeste besucht. Wir waren teilweise wirklich, ich glaube, mein Bruder war 12 und ich 10, da waren wir allein zu Hause und haben Wein verkauft und Weinproben gemacht, während meine Eltern auf Weinfesten waren. Und deswegen dachte ich, die machen das niemals. Und zum Schluss, heute machen wir es beide.
Verrückt.
Sind dann so Kooperationen mit Paul Ripke oder wie Caro Kau jetzt auch dann Teil von dieser Lockerheit und auch mal was anderes machen? Weil persönliche Meinung oder was, mich hat es sehr überrascht. Hm. Ich finde es überhaupt nicht schlecht. Ich finde es cool. Ich finde es richtig gut. Aber mich hat es sehr überrascht, dass ein High-Class-Weingut wie ihr sich das traut. Im Sinne von, dass da vielleicht auch so ein paar Stimmen aufkommen von irgendwelchen Sterne-Gastronomien. Aber wenn eine Caro Kauer da jetzt einen Wein mit euch macht, dann weiß ich nicht, ob das noch mein Weingut ist. Hattet ihr vor sowas Angst? Weil es ist, also aus der Außenwahrnehmung finde ich es einen sehr mutigen Schritt.
Also ehrlich, da haben wir uns keine großen Gedanken drüber gemacht. Mit Paul war es so. Paul kam ja irgendwann mit dem Fahrrad bei uns vorbei, nach einer Chin-Chin-Radtour oder währenddessen, mit Peter Bender, der für uns die Fotos macht, seine E-Mail-Assistent. So kam das überhaupt. Ja. Und wir haben uns auf Anhieb super gut verstanden. Ich meine, Paul, ihr kennt einen Paul und der ist ja auch ein Herzmensch. Und du, wenn du einen richtigen Moment erwischst, und wir hatten super viel Spaß, das ganze Team war mit dabei, Samuel war auch mit dabei. Und wir hatten irgendwie während der Ernte, da ist mal kurz alles zum Erliegen gekommen, wir haben eine Stunde, glaube ich, viele Gläser Wein getrunken und dann Musik gehört und dann ging es irgendwie weiter und dann hat er mich zwei Tage später angerufen und hat gesagt, du, hast du Lust, mit mir einen Wein zu machen? Und habe ich direkt ja gesagt, ganz ehrlich, weil ich fand ihn super sympathisch und denke mir dann, warum nicht? Ne? Und das und ich habe mir doch auch keine Gedanken groß drüber gemacht, sondern eher, wir sind offen, so sind wir. Und wenn du jemand hast, der unsere Qualität zu schätzen weiß und es gut findet, was wir machen, und warum denn nicht? Warum nicht mal ausprobieren? Wir haben nie die Erfahrung vorher gehabt und dann haben wir das gemacht. Und Caro ist ganz witzig. Caro, die Julia, die bei uns das ganze Thema Social Media begleitet und macht, die ist der Caro gefolgt und hat dann irgendwann gesehen, ganz aufgeregt, die Caro trinkt unseren Grauburgunder. und hat dann irgendwie, kam dann über auch in Corona und so weiter mit ihr in Kontakt, weil waren ja viele zu Hause und da haben wir tatsächlich relativ viel Pakete verschickt an Influencer, weil sie geschrieben haben, hier, wir sind zu Hause und würden gerne ein bisschen Wein von euch haben. Das haben wir dann auch gemacht. Also es war eher auch so entstanden. Wir wurden angeschrieben, haben wir das gemacht. Und mit der Caro hatte die Julia dann ein bisschen engeren Kontakt und irgendwann kam dann auch die Frage von ihr auf und dann habe ich gesagt, bin eigentlich, ich mache das mit Paul schon und irgendwie ist das ja so ein bisschen doppelt gemobbelt und dann hat die Julia gesagt, du, ich würde das total gern machen und da sind wir auch so, wir sind ein großes Team, wir sind eine große Familie und wenn dann so ein Wunsch da ist, dann ganz ehrlich, da geht bei mir das Team vor, dann machen wir das einfach, weil dann probieren wir es einfach mal aus und das muss ich sagen, die Caro, da war ich auch total überrascht, die kam ja auch zur Ernte, die hat mitgeerntet, hat mitgelesen, hat das alles mal komplett mitgemacht und hätte ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt und ich bin da schon auch skeptisch, wenn jemand kommt und sagt, der klebt nur einfach irgendwie ein Etikett drauf, das mag ich nicht. Und das war bei ihr gar nicht so. Sie war, ich glaube, 4-5 Mal da, auch wegen dem eben auch Wein aus dem Fass probiert, dann später haben wir Cuvée-Probe zusammen gemacht und haben dann auch zum Schluss wirklich einen ganz eigenen Wein für sie kreiert, aus den Trauben, wo sie unter anderem auch gelesen hat, als sie da war. Und ich habe das dann so ein bisschen Bezug auf die Julia, weil die Julia einfach, das ist auch die, muss man sagen, noch die noch engere Beziehung gewesen, haben gesagt, okay, dann macht ihr das so ein bisschen mit gemeinsam, aber warum nicht unter unserem 30er-Label, wenn es eine gute Qualität ist. Ich finde ganz ehrlich, du kannst ganz viele Sachen ausprobieren. Der Grundstock muss immer die Qualität sein und wir haben schon viel Sachen gemacht. Wir haben auch schon eigene Weine für Restaurants gemacht oder so, ne? Und manchmal auch mit abstrusen Labels vielleicht drauf, wo man als Brand sagt, das macht man jetzt eigentlich nicht. Aber wenn die Qualität hinten dran stimmt, und dann finde ich, ist auch die Story die richtige. Und dann kannst du es auch machen. Und da habe ich auch keine Angst. Ich hätte Angst davor, ein schlechtes Produkt zu machen.
Ist ein bisschen abgedroschen, aber wie würdest du runterbrechen, der Erfolg von 30 Acker so ein bisschen im Prozent? Wie viel davon macht die Qualität, das reine Produkt aus? Wie viel auch vielleicht der Mensch dahinter, der dann nach Berlin feiert und schafft, einen Adlon zu überzeugen? Und jetzt vielleicht auch die Brand. Wie glaubst du, würdest du das einordnen? Also gerade in eurer Branche. Man kann ja selbstkritisch sagen, bei uns, unsere Produkte sind schon sehr, sehr austauschbar. Also da geht sehr viel über irgendwie unseren, wie einfach ist der Webshop, wie gut der Kundenservice, wie leicht sind die Produkte zugänglich. Aber ich habe das Gefühl, gerade in Gastronomie oder wenn man etwas wirklich konsumiert, spielt da nochmal die Qualität eine ganz andere Rolle. Wie würdest du das pauschal sagen?
Also ich glaube, die Eigenständigkeit und die Qualität spielt bei uns, bei den Produkten immer noch eine ganz, ganz große Rolle. Also wenn du da ein austauschbares Produkt hast, was 0815 ist, das hätte für mich auch keine Seele, sondern ich habe mir immer gesagt, ich will Weine ausbauen. Wir sind ja heute ein größeres Team auch, ein größerer Betrieb. Ich treffe aber immer noch die Entscheidung mit meinem Team gemeinsam. Das heißt, ich finde, wenn du eine Flasche Wein von einem Winzer auf dem Tisch hast, dann musst du auch das Bauchgefühl von dem Winzer schmecken. Das heißt, die Eigenständigkeit. Du hast die Natur, du hast das Terroir, das die Böden, die Lagen, die wir auch schmeckbar machen wollen. Aber du hast natürlich immer den Winzer. Und wenn das verloren geht, und Winzer zähle ich jetzt auch mal das ganze Team zusammen, weil da kommen noch ganz, ganz viel positive Einflüsse vom Team. Aber die müssen getroffen werden, die müssen bewusst entschieden werden. Und ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich bin immer noch derjenige, der draußen bei uns im Weinberg rumgeht, die Beeren probiert, Säfte auspresst und entscheidet, wann ist der perfekte Lesezeitpunkt. Ich glaube, wenn das verloren geht, hast du irgendwann mal ein Problem. Dann bist du austauschbar. Und dann hätte auch so eine Brand, wo du dann schon auch sagst, du steigst auf einen ganz anderen Bereich ein, als vielleicht das klassische Weingut, hättest du ein großes Problem. Und das, wir sind ja, auch im Vergleich, wir sind nicht skalierbar. Das heißt, wenn wir, oder und auch, es dauert alles sehr lange, ne? Wenn ich heute einen Weinberg pflanze, braucht er 15 Jahre, bis er so weit ist, dass er absolute Top-Qualitäten produziert. Und unsere ältesten Parzellen, mit denen wir unsere Top-Weine machen, sind zwischen 40 und 50 Jahren alt. So, da musst du mal eine ganz andere Vorplanung haben und musst da eine ganz andere Idee hinten dran haben. Und ich finde, deswegen ist ein großer Anteil, auf deine Frage zurückzukommen, die Qualität. Ist ein ganz großer Anteil. Aber auf der anderen Seite auch ist es auch ein großer Anteil mittlerweile, dass wir einen Weg gefunden haben, diese Qualität etwas unkomplizierter zu transportieren. Weil das finde ich auch wichtig, weil ich bin jemand, ich trinke gerne ein gutes Glas Wein, eine gute Flasche Wein, die darf auch ganz besonders sein, aber ich brauche niemand, der mir eine Viertelstunde erzählt, warum der Wein so schmeckt, wie er schmeckt. Und das meine ich gar nicht abwerten, weil es gibt natürlich auch da viele, die ganz, ganz viele Ideen hinten dran haben. Ich war auch jemand, ich habe am Anfang so verkopfte Weine gemacht, die hat außer mir niemand verstanden. Also, ja, wirklich. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, hey, es geht auch schon um den Genuss und um den schönen Moment und dass du, wenn du abends sagst, ich will jetzt ein gutes Glas Wein trinken, weil wir müssen gleich mal trinken, schon wird es zu warm, dann muss es dir einfach Freude machen, es muss dir gut tun, vor allem auch am nächsten Tag muss der gut kühlen. Das hört sich, das ist so salopp und so simpel und abgedroschen, kann man sagen, aber da ist so viel hinten dran. Weil nur wenn du Weine halt wirklich ganz, ganz bewusst ausbaust, frisch verarbeitest, guckst, dass du keine faulen Trauben hast, dass du alles vorher rausnimmst, was nichts ist, und die halt eben mit Zeit ausbaust, Zeit ist ja bei uns ein Riesenthema, dann bekommst du auch die Qualitäten, die halt eben die Eigenständigkeit widerspiegeln, die dir aber auch viel Freude bereiten, einen guten Moment geben. Ne? Weil ansonsten trinkst du es nicht mehr. Trinkst es einmal und trinkst es nie wieder.
Ist der Hype um 30 Acker so groß wie nie zuvor?
Gibt's einen Hype? Nein, also, nein, also ich tatsächlich schwappt momentan viel auf uns oder es passiert unheimlich viel. Wir lernen wahnsinnig viele Menschen, wir sind bei euch, was mich auch freut. Nein, aber es ist sensationell gerade, ganz ehrlich. Und das ich glaube auch, dass wir mittlerweile schon ordentlich weit es weiter ging im Vergleich, dass es jedes Jahr ein bisschen weiter geht, was auch für uns auch die Verpflichtung ist, da immer noch besser zu werden. Mhm. Und so langsam wird's wird immer spannender. Aber uns fällt auch viel Neues ein und ich glaube schon, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
Was waren dafür so die Schritte? Wir haben jetzt über die, sage ich mal, Kollabos mit Caro und Paul gesprochen. Mit OMR habt ihr jetzt viel gemacht. So in den letzten, für mich aus meiner Wahrnehmung, in den letzten 12, 24 Monaten ist auf einmal die Weinmarke Premium, sage ich mal, der Porsche unter dem Wein, 30 Acker in den letzten 24 Monaten, was ich total positiv meine. Was waren neben den Kollabos vielleicht dafür auch irgendwelche Stellhebel, wo du sagst, das hat euch jetzt mal aus der Marketing-Sicht echt voll nach vorne gefeuert?
Also ganz klar, wir haben ja in Deutschland einen Anteil von 80% Hotellerie und Gastronomie gehabt vor Covid. Und die waren weg, von heute auf morgen weg.
Wow.
Also vorher hast du tatsächlich ganz oft unseren Wein nicht kaufen können. Wir hatten ja auch keinen Online-Shop. Wir hatten es Gott sei Dank vorbereitet, weil wir gesagt haben, wir brauchen das mal, weil viele Leute zu uns gesagt haben, hey, wir trinken eure Weine im Restaurant, aber wir können die nirgendwo kaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, und ich wollte das lange nicht, weil ich irgendwie unsere Partner schützen wollte. Und auf der anderen Seite musst du aber auch deine Kunden schützen und von da denen auch die Möglichkeit geben, auch bei dir einzukaufen. Und das haben wir dann gemacht, aber so einen nicht automatisierten Online-Shop, ne, muss ich auch dazu sagen. Das war das erste Learning, als wir dann so einen ersten Post, das war, glaube ich, ich glaube, Till Schweiger hat damals mal unseren Wein gepostet, weil ich dann auch gesagt habe, hier Leute, wenn ihr euch der neue Jahrgang schmeckt, wenn ihr Spaß habt, tut mir doch einen Gefallen, irgendwie macht mal eine Story, weil wir brauchen gerade mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Und der hatte dann damals einen Post gemacht tatsächlich und da hatten wir irgendwie zack 350 Bestellungen. Das ging so und dann haben wir da gesessen und haben angegeben.
Wie viel Prozent sind inzwischen jetzt Direct-to-Consumer, weil du gesagt hast davor, Corona 80% Gastronomie und jetzt, wie sagt man das, Endkundenverbrauch bei euch in der Branche?
Ja, also im Endeffekt, wenn du es so willst, wir hatten fast keine Endkunden mehr und haben dann, würde ich mal sagen, kurzfristig einen Absatz von fast über 30%, 35% Endkunden gehabt. Und das muss man sagen, das war dann irgendwann so intensiv, dass es auch mehr war, als wir eigentlich dann auch produzieren konnten. Weil irgendwann kam unser klassischer Markt zurück mit der Gastronomie und wir exportieren auch noch einiges. Also knapp 50%, das hat sich ein bisschen verlagert, weil wir doch hier den Markt so, dass es so stark gewachsen ist, dass es mittlerweile der Anteil, den wir in Deutschland verkaufen, wieder ein bisschen höher ist. Und dann war es dann irgendwann leer. Ne? Dann waren wir, glaube ich, nach Covid war das erste Mal, dass wir irgendwie, ich glaube im August oder September hatten wir keine Weine mehr. Und das war irgendwie für uns so, wow, das ist jetzt nie passiert. Und dann ist halt auch leer, ne? Da hatten wir irgendwie 3-4 Monate keinen Wein.
Und dann alle Urlaub oder wie ist es?
Nein, wir haben ja, die Rebe wächst ja weiter, weißt du? Aber es war dann schon spannend, dass es, das hat uns schon einen richtigen Push gegeben.
Wie setzt ihr mittlerweile für euch als Team dann Ziele? Das finde ich super interessant, weil viele Jahre war es wahrscheinlich einfach, okay, ihr müsst dann euren Jahrgang auch verkaufen und ihr müsst irgendwie gucken, dass ihr möglichst viele Flaschen einfach verkauft und größer werdet und so. Und das ist ja bei eigentlich fast allen Unternehmen so, ist ja bei uns auch so. Wir haben Umsatzziele für die einzelnen Bereiche und das ist ja, glaube ich, auch eine große Motivation so fürs Team. Jetzt seid ihr an dem Punkt, was du gesagt hast, ihr seid super oft dann ausgetrunken, auch schon sehr früh. Eine Rebe kannst du jetzt pflanzen, was, glaube ich, auch einfach schwierig ist, jetzt überhaupt mal das Gebiet dann dafür zu finden. Aber das dauert 15 Jahre. Das heißt, das Umsatzziel kann es ja eigentlich kurzfristig gar nicht sein, dass ihr sagt, wir wollen jetzt nächstes Jahr verdoppeln oder irgendwie, wir wollen den Hype jetzt da nutzen. Wie setzt du denn Ziele für euch als Team, als Unternehmen mittlerweile, was ist da so, weil ihr könnt die klassischen Wachstumsziele ja gar nicht haben.
Also wir haben natürlich auch Partner, von denen wir auch noch Weinberge haben, die für uns bewirtschaften. Wir gehen dann hin, ernten die Trauben, das haben wir schon auch. Also du könntest darüber noch ein bisschen skalieren, aber auch da, wir haben nur einen Keller und das haben wir auch gesagt, der geht nur einmal zu füllen und dann hättest du... können wir nicht mehr weiter. Für uns war es schon immer so, dass wir gesagt haben, wir haben in Deutschland, wir sind ja ein mini-kleines Weinland. Und wir haben eine Riesenchance mit unserem Riesling, der weltweit eigentlich eine berühmte Rebsorte ist, die vor 100 Jahren, das lieben wir Winzer ja auch, die Vergangenheit hochzuhalten, da war es der wertvollste Wein der Welt. Es gab keine...
30 Acker.
Nein, leider nicht. Nein, aber es gab damals der deutsche Riesling, gereift, Trocken wie edelsüß, war mit Abstand der wertvollste Wein. Teurer als die Bordeaux und die Burgunder dieser Welt. Und weil halt aber auch die Weine damals gereift waren. Und das war für uns ein ganz großes Thema, auch schon lang. Das habe ich 2010 angefangen, dass ich gesagt habe, ich will meinen Wein die Zeit geben, die sie brauchen, um heranzureifen. Du kannst, weißt du, ich habe vorhin gesagt, alte Reben, dann lässt du den Wein lange auf der Hefelage, du machst ja ganz, ganz viel Mühe vorher im Weinberg und hast einen Wein mit einem großen Reifepotenzial, dann gibst du den Wein viel zu früh raus, weil du natürlich verkaufen musst. Und da war es so, dass wir gesagt haben, das wollen wir nicht mehr und haben dann angefangen, okay, wir legen 30% weg, dann haben wir irgendwann 50% weggelegt und haben dann irgendwann an einem Punkt gesagt, wir geben den Wein nur noch raus, wenn er perfekt ist, und das war jetzt. Und das ist so ein neues Ziel für uns, dass wir halt auch gesagt haben, wir wollen da dahin angreifen, dass wir gesagt haben, ohne Kompromiss in der Qualitätsstufe auch den Wein, den deutschen Wein auf ein ganz anderes Level heben. Also wir haben auch jetzt, wir haben gerade unser erstes NFT rausgebracht, ne? Und haben auch da ein ganz neues Preislevel gesetzt. Also ganz bewusst auch, weil wir gesagt haben, hier, liebe Leute, in Deutschland haben wir das Talent, uns immer unter den Scheffel zu stellen. Wir haben hier tolle Lagen, wir machen gnadenlos gute Qualität, gucken dann ganz ehrfürchtig ins Burgund, ins Bordeaux und vergessen eigentlich, dass wir da auch was ganz, ganz Wertvolles haben, wenn wir mit dem Vernünftigen gut umgehen, dass wir einfach einen riesen Wert haben und dass der auch wahrgenommen werden muss. Und aber du musst dann auch konsequent sein und musst den Wein die Zeit geben, die ihr braucht. Und dann auch erst raus, weil es nützt nichts, wenn du meinen machst, du sagst, das ist ein Riesenpotenzial, der hält 30, 40 Jahre, sag ich jetzt mal so, und dann gibst du den 9 Monate nach der Ernte raus. Da wäre irgendwas falsch. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen, um das Problem zu lösen. Zum einen, den Wein länger lagern zu können, weil wer hat heute noch irgendwie einen großen Keller, dass er den Wein vernünftig lagern kann? Also ich freue mich, dass ihr habt ja einen eigenen Wein, nehmen wir Schrank sogar hier. Aber viele haben die Bedingungen gar nicht. Und dann trinken sie den Wein zu früh, weil keiner eine Ahnung hat, wann ist der Wein wirklich bereit. Und wir haben den Keller, wir können es lagern unter perfekten Bedingungen und wir wissen, wenn unsere Weine soweit sind, weil wir sie ständig probieren. Und du hast, ne, du brauchst mindestens 5 Jahre, bis es mal das erste Mal ist. Und deswegen haben wir uns dahingehend haben wir ein NFT rausgebracht und gesagt haben, okay, du hast einen digitalen Bezugsschein, du kannst dir eine Flasche Wein jetzt hier kaufen, die dann rausgeschickt wird, vielleicht in 7, 8 Jahren, wenn sie soweit ist. Und so lange reift sie bei uns. Der kostet 1.800 Euro.
Geil.
Magnumflasche. Also auch ganz spannend. Ich finde das ist ja ein ganz neues Thema. Jetzt bin ich ein bisschen, ich neige dazu abzuschweifen. aber das ist ein super spannendes Thema für uns, weil du auch eine ganz neue Welt aufmachst. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist auch ein Talent von uns, dass wir uns einfach immer mal Sachen trauen. Wir waren jetzt, glaube ich, wirklich eins der ersten weltweiten Weingüter, die das überhaupt gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du sowas ausprobierst, noch keine Angst davor hast und auch mal wirklich mal einen Punkt setzt, auch einen Preispunkt in dem Fall. Das ist für uns ein absoluter Schutzpreis natürlich aus, weil es gibt von dem Wein nur 600 Flaschen, 300 haben wir als NFTs rausgegeben. Und das ist ja weltweit gesehen gar nicht viel Wein. Ne? Das ist gibt's viele berühmte Weine der Welt, wo es in einer viel größeren Anzahl gibt. Und das ist genau das, was wir meinen. Wir haben so viel Konsequenz, wie wir arbeiten bei uns im Weinberg, wie wir die Weine auswählen, dass du teilweise nur 600, 700, 800 Flaschen von einem Wein hast in der absoluten Spitze, weil wir es gar nicht anders könnten, weil wir immer das Beste rausholen wollen. Also dann musst du es auch nochmal anders vermarkten. Das ist so ein bisschen die Idee hinten dran.
Finde ich mega spannend. Es geht so ein bisschen Richtung Winebank auch, oder? Also, dass man quasi...
Ja, total.
Weil dort lagert ja dann auch der Wein als Wertanlage. Ihr sagt dann, okay, jetzt ist der Wein perfekt. Könnte ich auch noch sagen, ich würde ihn nochmal gern weitere 5 Jahre bei euch lagern lassen?
Ja, das würden wir natürlich auch machen. Also wir schaffen jetzt die perfekten Bedingungen gerade dafür. Das ist so ein bisschen die Idee hinten dran. Aber Weinbank, es ist eine, da hast du aber den Wein auch schon mal versendet. Ne? Mhm. So verlässt er nie den Keller. Das ist ja auch ganz spannend zum Thema. Du kannst ja zum Beispiel jetzt so ein NFT auch sagen, du handelst das vorher. Du kaufst zum Beispiel jetzt, okay, du hast Nachwuchs bekommen, du kaufst so ein NFT, weil du sagst, okay, in 18 Jahren trinken wir mal die Flasche und aus irgendeinem Grund gab es einen Streit, nein, oder du weißt halt, oder du hast vielleicht, sagst irgendwann, okay, jetzt hat der Wein so viel an Wert gewonnen, das ist alles schön gut, aber ich möchte vielleicht einfach den Wein auch vorher irgendwie verkaufen. Dann kannst du den weltweit verkaufen. Das finde ich das Spannende, wenn du so einen Marktplatz wie OpenSea in unserem Fall hast. Und die Weinflasche bewegt sich aber nie im Keller. Also die bleibt immer im Keller, die bewegt sich nie, ne? Also zum Thema CO2-Verbrauch im Handel und so, sehr gut. Aber gerade bei uns im Bereich ist das natürlich was auch, natürlich brauchst du das Vertrauen und das Vertrauen müssen wir als Marke widerspiegeln, das ist auch ganz wichtig. Das ist nur ein digitaler Bezugsschein, das Original liegt bei uns und du musst natürlich dem auch vertrauen, dass es bei uns liegt, aber das ist natürlich auch unsere Verantwortung. Das sehen wir genauso wie, wenn du einen schlechten Jahrgang machen würdest, wäre alles vorbei. Du machst mit einem Jahrgang alles kaputt. Und genau aus dem Grund müssen wir hier auch gucken, dass wir die Bedingungen schaffen, dass du dann sagst, wenn ich dann die Flasche irgendwann kriege, habe ich auch ein absolutes Erlebnis, was ich vielleicht nicht so oft kriege.
Sind das Stammkunden, die das kaufen von euch, oder sind das eher Leute, die bisher noch nicht eure Zielgruppe waren?
Also was spannend ist, es ist eine Mischung. Mhm. Es ist eine Mischung. Wir haben eine Sache gemacht, weil ich ja schon finde, das ist ein komplett neues Thema und du musst da auch schon ein gewisses, sag mal, du hast ein gewisses Agreement mit uns oder dass du dich darauf einlässt, einen Wein, eine Magnumflasche für 1.800 Euro zum einen zu kaufen, ne, und dann auch noch zu sagen, okay, die kriege ich dann erst in 5, 6, 7 Jahren, dass wir hinter diese NFTs den 30er Circle gegründet haben. Wir haben gesagt, wir machen auch hier nochmal einen Kreis von Leuten, die wir viel öfter mit uns in Verbindung bringen. Du hast ja schon bei uns die Tour gemacht, zum Beispiel Blick hinter die Kulissen. Und wir haben gesagt, wir nutzen das auch so 300 Menschen zusammenzubringen aus unterschiedlichsten Ebenen, die dann sich ab und zu treffen, mit unseren Weinen in Berührung kommen, vielleicht an Orten, wo sie normalerweise nicht hinkommen, Weine probieren, die es normal vielleicht nicht mehr zu probieren gibt von uns, um sie noch viel tiefer in unseren Kosmos zu bringen. Das ist eine kleine Anzahl, aber auch mit einer irgendwie eine gesunden Streuung. Wir hatten jetzt vor kurzem gerade mit dem Vierjahreszeiten in Hamburg eine Veranstaltung auf deren Rooftop gemacht. Das machen die auch nicht so oft. Da haben wir gemeinschaftlich einfach mal so ein lockeres Event gemacht und haben am 1.9. jetzt bei Tim Raue zusammen eine Veranstaltung, wo es halt einfach so Weine gibt, die kriegst du nicht mehr. Mhm. Und er kocht halt dazu persönlich. Und so Momente zu schaffen, weil die leben wir halt auch. Das ist auch das, was uns die große Freude macht. Und in die Richtung wollen wir halt einfach auch, ne? Noch einen viel engeren Bezug zu unseren Kunden. Und ich will ja trotzdem, nicht, dass sich das falsch anhört, ich will unbedingt, dass ganz viele Menschen mit unseren Weinen in Berührung kommen. Deswegen ist unsere Haupt, die 30er Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, das sind unsere Visitenkarten immer. Und wenn du bei uns aufs Wein kommst und einen Wein probieren willst, stelle ich dir immer unseren Riesling hin. Mhm. Weil das, finde ich, du misst die Qualität eines Weinguts am kleinsten Wein und nie am größten. Mhm. Und der muss dich auch irgendwie schon abholen. Deswegen probieren wir da schon viel reinzulegen. Aber wir wollen auch die Möglichkeit haben, dass wir zum Schluss, das ist unsere Skalierung, halt alles rausholen können, was geht. Und dass wir irgendwie helfen, den deutschen Wein einfach da hinzubringen, wo er hingehört.
Also aus Business-Perspektive versucht ihr quasi jetzt in Autos zu sprechen, einen Macan und einen Cayenne irgendwie anzubieten, für jedermann zugänglich oder für, sage ich mal, die Mittelschicht, nenne ich es jetzt mal, keine Ahnung, wie man es gut durchspricht, aber immer mehr Sondermodelle irgendwie rauszubringen, die, oder wie skaliert man jetzt? Also wie, wenn du in den nächsten 5 Jahren, ist ja irgendwie schon wirtschaftlich, den Umsatz um 50% steigern willst, ist es dann für euch mehr solche 1.800 Euro Flaschen rauszubringen und solche Community-Gedanken, oder sagt ihr, okay, jedes Jahr erhöhen wir um 5-10% die Preise? Wie skaliert man so ein Weingut?
Oder wollt ihr gar keinen Umsatz steigern?
Also grundlegend musst du eine Sache lernst du ganz schnell, wenn du ein Wein bist, dass du von der Natur abhängig bist. Mhm. Und da ist Demut angesagt. Ja? Also wir hatten zum Beispiel, ich habe 2016 angefangen, ein neues Weingut zu bauen, weil wir gesagt haben, wir brauchen die Möglichkeiten, um die Weine so auszubauen, dass sie lange reifen können. Ich habe mich bis über die Halskrause, wirklich, ich habe Gott sei Dank einen guten Partner mit der Volksbank, die uns geholfen haben, aber wir haben uns total, das ist ein Generationenprojekt, wir haben uns echt weit aus dem Fenster gehangen, hatten dann in 2016, war es damals Peronospora, glaube ich, da haben wir 40% Ertragseinbußen gehabt und 2017 hatten wir noch...
Beta oder was?
Beta, genau, das ist quasi, das war ein Pilz, der die komplette Region befallen hat, nicht nur unsere Weinberge, im Bio-Weinbau hast du halt nicht so die Möglichkeit, dagegen anzukämpfen und das heißt dann einfach Ertragsverlust und im nächsten Jahr hatten wir Hagel. Ja genau, ciao, es war weg. Und nächsten Jahr Hagel. So, das sind interessante Gespräche, die du dann führst, ne? Wenn du sagst, ich habe die Idee, ich baue und dann geht das alles so. Nein, das ist nicht der Fall. Also von daher, wir probieren tatsächlich viel mehr im Markenwert zu skalieren, dass wir einfach sagen, was mich freut, dass es ankommt in den letzten Jahren, dass wir halt noch immer mehr das Vertrauen schaffen, das Vertrauen steigern können, unsere Weine. Das war so spannend. Wir haben in den letzten Jahren schon auch Preissprünge gemacht. Das war aber bei uns nie ein Thema. Das hat vielleicht auch mein Handelspartner gemeckert. Aber wenn du, ich weiß noch früher, wenn ich 10 Cent mal die Flasche angehoben habe, gab es riesen Aufschreie. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr das Thema, weil die Leute verstehen, um was es bei uns geht. Ne? Wir haben einen Top-Wein, Einzigacker, den haben wir am einem Jahr verdoppelt im Preis von auch was, glaube ich, knapp 50 auf 100 Euro. Und das sind ja auch Sprünge, die sind ja nicht normal. Und trotzdem hat keiner unserer Kunden irgendwie eine Reservierung zurückgegeben, sondern die haben sie alle behalten. Und das ist für mich der viel größere Wert. Und natürlich zum Schluss auch die Möglichkeit zu skalieren, dass wir sagen, unsere Lagenweine haben vielleicht einen anderen Preispunkt, als das im klassischen deutschen Wein vorher üblich war. Und du verkaufst weniger Flaschen, sicherlich für ein bisschen mehr Geld und hast dadurch vielleicht auch, aber das ist, diese Skalierung in dem Punkt ist gar nicht das Ziel.
Aber die
Wertigkeit darstellen, klar, das Weingut entwickelt sich weiter. Es wäre auch falsch zu sagen, wenn es nicht so wäre. Und wir haben einen tollen Erfolg die letzten Jahre gehabt. Aber dass die Umsatzsteigerung ist nie das vordergründige Ziel. Wir investieren auch unheimlich viel. Ne? Also ich habe auch viele Kollegen, die mir sagen, du bist ja wahnsinnig, was du die ganze Zeit irgendwo in den Betrieb reinballerst. Und wir haben ja auch viele Dinge, die bei uns stehen, an Holzfässern und so weiter. Das ist ja was, du hast da Werte rumstehen und die passt halt einfach. Die schreibst du ab über die Zeit und das kannst du machen. Du kannst dir zum Beispiel Holzfässer, wir investieren in Holzfässer.
Was kostet so ein Ding?
Das hätte mich jetzt auch mal interessiert.
Kommt drauf an, welches Fass?
Wie groß, sag mal.
500 Liter?
Oder was? Ja, sag mal, wenn du so ein 500 Liter Tonneau hast, die kriegst du auch schon für 800 Euro oder in unserem Fall für 1800 Euro pro 500 Liter Fass. Mhm. Wenn du halt weißt, wo kommt Holz her, wie wurde es getoastet, die Tonnellerie, die natürlich auch sagt, wir machen einen tollen Job, wir wollen unser Geld haben, oder aber unsere großen Holzfässer ist noch viel spannender. Das sind halt Fässer, die hatte ich, ein gutes Beispiel bei uns, wir haben Holzfässer, die ersten großen Holzfässer, die bei uns kamen, die habe ich bestellt 2011. 2010 wurden die geschlagen. So, ich habe die bestellt, dann wusste ich noch nicht, wo ich die hinstelle, wusste auch noch nicht, dass ich ein neues Weingut baue. Die Fässer wurden dann geliefert 2017 ins neue Weingut und 2020 habe ich...
Du hast 2011 bestellt und,
ja, genau. Wow. Und 2020 habe ich dann das erste Mal hochwertigen Riesling reingelegt. Die Fässer sind aber, die haben halt so lange, sind die Hölzer haben so lange abgetrocknet, die Hölzer waren genau aus den Wäldern, die wir haben. Anzahlung und dann, nein, die musstest du schon zahlen vorab, ne? Aber das ist genau der Punkt hier zum Thema Kapitalbindung und also das ist halt bei uns alles ein Stück weit anders.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das, was man hier aus dem Podcast raushört, das ist alles ein Tick langsamer und man kann das gar nicht beschleunigen.
Total, nein. Also und vor allem nicht skalieren. Ne? Also was heißt, du kannst es skalieren? Du kannst.
Scheiße.
Johannes Herz blutet.
Aus Business-Sicht, also
ja, nein,
sorry, umdreht. Dass ich sage, aber ein Weingut ist kein geiles Geschäftsmodell. Also als Startup, außer
als
Startup.
Nein, als ich glaube auch da, es kommt immer darauf an, was du zugrunde legst. Aber natürlich, wenn du jetzt nur auf Umsatz, nur auf Profits, ist in keinem Fall, machst in keinem Fall. Ne? Das ist auch erstmal für viele Leute, es gibt ja viele, meistens kommen ja die Leute, wenn sie ein Startup gemacht haben, viel Geld verdient haben, dann kommen sie irgendwann auf die Idee, irgendwann will ich mein Weingut haben, dann verbrennst du erstmal richtig viel Geld. Aber es hat halt, ich glaube, es hat noch viel mehr Wert hinten dran, weil du, ne, das ist, und das ist natürlich, also ich habe auch, natürlich, als ich gelesen habe, was bei euch so passiert ist, denke ich auch Wahnsinn, Hut ab. Aber das wäre natürlich in dem Bereich, in dem wir sind, niemals machbar. Oder du machst ein Produkt, was dann wirklich irgendwann uniform ist. Das gibt es natürlich auch. Es gibt 1500 Hektar große Weingüter, nicht in Deutschland, aber in der Welt. Und du hast halt ein Produkt, was halt ein Stück weit industrieller produziert ist oder uniformer ist. Und da verlässt es halt irgendwie meine Philosophie, wo ich sage, dann brauchst du keinen Winzer mehr. Und wir haben uns ja ganz früh fragen müssen, warum brauchst du Familienweingüter, wenn du große Kellereien hast? Und das zu verbinden, war für uns schon ein spannender Schritt. Weil wir haben mal angefangen mit 10 Hektar Fläche, die wir bewirtschaftet haben. Heute bewirtschaften wir 50 Hektar Fläche. Das ist krass. Ist in unserem Bereich viel, aber tatsächlich für das Gesamtheit ist es immer noch wenig. Wir sind immer noch ein kleiner Betrieb. Ne?
Wenn wir jetzt mal Hagel und einen Pilzbefall weglassen, wie viel Spielraum gibt es in so einem Ertrag? Also drei normale Jahre nacheinander. Mhm. Wie würdest du da sagen, wie viel Prozent kann das voneinander abweichen? Alleine
massiv
vom Ertrag?
Variieren. Das kann ganz massiv variieren. Also zum Beispiel dieses Jahr war ein sehr trockenes Jahr. Ich könnte jetzt hingehen, könnte Trauben abschneiden, könnte die wiegen und könnte mir einen Ertrag hochrechnen. Sagen wir, so macht man das. Dann regnet es zweimal, dann verändert sich das Traubengewicht, du erntest viel mehr. Oder es bleibt trocken und es geht noch mehr Saft raus und du erntest viel weniger. Also das ist zum Schluss oftmals eine Überraschung für uns, auch in der Ernte. Wir haben uns schon ganz oft auch verschätzt, im Positiven wie im Negativen. Und du nimmst das halt, was du kriegst. Ne? Aber es kann dann teilweise 20-30% mehr oder 20-30% weniger sein. Also meistens ist es weniger. Und wir haben so einen Durchschnittsertrag von ungefähr der Hälfte von dem, was du normalerweise ernten darfst. Mhm. Also weil natürlich, es gibt ja bei uns so, wir sind ja auch stark reguliert im Weinbereich und du darfst, glaube ich, 10.500 Liter auf einen Hektar auf 10.000 Quadratmeter ernten und wir sind so im Betriebsschnitt so bei 4.500 bis 5.000 maximal Liter. Mhm. Also du musst von vornherein schon wissen, auch im ökologischen Weinbau hast du sowieso niedrigere Erträge, aber dadurch kommt schon mal die erste Qualität. Ne? Auf den bewussten Verzicht hast du mehr Güte, ganz einfach.
Ist das auch das, was quasi so ein VDP dann vorgibt, wie viel man dann Ertrag zum Schluss dann auch haben
auch
darf?
Auch das, ja. Ja, genau.
Ist dann auch wirklich so eine BWA oder die Umsätze schwanken dann wirklich um 30-40% Jahr für Jahr, also mal nach oben, mal nach unten?
Ja, also das ist dann auch das Spannende, wenn du wirklich, wie in unserem Fall, dann halt einfach sagst, du willst jetzt wirklich, musst jetzt in die Vollen gehen und hängst dich mal aus dem Fenster. Es gibt ja viele, die sagen, okay, das, was wir erwirtschaften, investieren wir. In unserem Fall war es dann so, dass wir halt auch sehr, sehr weit in die Zukunft gedacht haben.
Schön formuliert.
Dann brauchst du auch einen Partner, der das versteht. Ne?
Romy, kommen wir zur Schätzfrage.
Zeit für die Schätzfrage.
Jochen, kennst du unsere Schätzfrage? Weißt du, wurdest du eingeweiht, was auf dich zukommt?
Haut mal raus.
Also, wir spielen jede Folge eine Schätzfrage. Mhm. Und der Gewinner oder die Gewinnerin spendet normalerweise 100 Euro an einen sozialen Zweck. Mhm. Diesmal haben wir uns was anderes überlegt. Nämlich, dass der Gewinner auf dem LinkedIn-Profil vom jeweils anderen, also wenn du gewinnst, darfst du bei Johannes und mir posten, oder wenn einer von uns gewinnt bei dir, dürfen wir einen Beitrag posten. Wir können uns dann natürlich noch drüber abstimmen, wie der Beitrag dann aussieht, aber darum wollen wir heute spielen.
Bin ich voll dabei.
Sehr schön.
Stark, dass du es machst.
Ja.
Falsch.
Schätzfrage diese Woche. Wie viel Liter an Spirituosen wurden 2021, Corona-Jahr, pro Kopf in Deutschland verzehrt?
Hm. Okay, dann haut mal raus. Jochen, was hast du?
8.
8 Liter?
Das wäre pro.
Ich habe 1,1.
Ich habe 3.
Also, im Jahr 2021 wurden pro Kopf rund 5,2 Liter Spirituosenverbrauch pro Kopf.
2,8 entfernt, hast du gewonnen.
Jochen, ich mache einen Post bei dir. Das freut mich.
Geil. Sehr stark. Das ist aber richtig viel, weil man.
Ja.
Also man muss ja auch quasi ältere Leute, jüngere Leute rausrechnen. Das geht ja schon ein
bisschen schon manchmal überrascht, ja. Aber
Jochen, wir beenden unseren Podcast immer mit 2 Fragen. Und die erste Frage ist, die stellt immer Johannes.
Was wir als Nock stehen für Why Not? Und ich finde das auch sehr sympathisch, und das ist mir die ganze Zeit jetzt auch in der letzten Stunde durch den Kopf gegangen, dass wir, ich glaube, viele Werte teilen mit diesem einfach mal machen, mutig irgendwie zeigen, innovativ zu sein irgendwie. Das verbindet 30 Accounts Nox ganz schön, glaube ich, intensiv. Und dieser Why-Not-Gedanke, du hast schon einige Anekdoten erzählt, wo ihr einfach mal ausprobiert habt, scheiß drauf, wir machen es einfach mal. Hast du vielleicht noch eine jetzt am Ende parat, wo du sagst, hey, da das Team, hast du einfach mal gesagt, wir probieren es aus, und das war ein geiler Erfolg oder vielleicht auch ein richtiger Fail?
Aber es gibt viele Sachen. Also wir probieren immer, müssen jedes Jahr ausprobieren. Immer. Und wir probieren immer Sachen aus, die halt komplett losgelöst sind von dem, was wir machen. Und ich glaube, das letzte spannende Projekt, was wir gemacht haben, da war, dass wir ein Teamprojekt gemacht haben, weil ich irgendwann mal wollte, ey, wir haben ein großes Team hinten dran. Und dann habe ich aber auch gesagt, wenn wir das machen, muss was ganz anderes bei rauskommen. Und dann kam auf einmal dann halt unter anderem ein Rosé, der heißt Loft, bei raus, der aber auch viel milder ist als das, was wir normal. Wir stehen ja für sehr trockene Weine eigentlich, und es war viel milder, aber es war was unheimlich gut funktioniert hat und ganz, ganz viele Leute gesagt haben, ey, ist ein super leckerer Wein, der mir auch auf eine ganz andere Art vermarkten und so weiter und so fort was, und der Profit davon geht ans Team. Aber dich zu öffnen und zu sagen, macht mal, und es soll aber auch eine neue Idee hinten dran entstehen. Das war, da glaube ich, das letzte aktuelle, ja. Was aber.
Geil, ein Produkt, das Team entwickeln lassen. Das schreibe ich mir auf. Und den Profit dem Team spenden.
Es geht ja nur immer ein Nehmen und ein Geben, ne? Also, und das ist die Idee hinten dran. Also, ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal so hin, das würde man natürlich auch gerne als DAO oder tokenisieren oder sowas machen, aber das ist, finde ich, ganz, ganz wertvoll und ganz wichtig.
Ohne dass du, glaube ich, das Projekt jetzt auch erwähnt hättest, hätte ich glaube ich, noch gesagt, dass ich es so schön finde, wie oft du dein Team erwähnst und Props an dein Team auch gibst. Oder gerade weil das Weingut deinen Namen trägt und weil du natürlich da sehr präsent irgendwie auch in erster Reihe stehst. Aber du so oft dein Team erwähnst, das finde ich sehr schön, weil ich glaube, das eigentlich vereint das ja jedes Unternehmen. Niemand würde das alleine schaffen.
Das ist hundertprozentig so, ne? Wir haben als kleine Familie angefangen zu fünft, und mittlerweile haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, sind wir fast 30 nur im Innenbetrieb oder im Betrieb, ohne die noch draußen im Weinberg rumrennen. Wir essen auch jeden Mittag noch zusammen, ne? Also auch klassisch. Meine Mutter hat früher für uns 5 gekocht. Mittlerweile haben wir einen Koch, der für uns 30 kocht. Mhm. Aber wir treffen uns da jeden Mittag und machen das. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, je größer du wirst, dass du diesen Familiengedanken auch erhältst mit Höhen und Tiefen, ne? Aber es wird dir immer wieder bewusst, und das war mir von vornherein schon klar, ich kann es niemals alleine schaffen, sondern du brauchst die Mannschaft und brauchst das Team dazu, und denen gebührt genauso viel Erfolg wie demjenigen, der sich vielleicht die Ideen einfallen lässt oder ein Teil davon, muss man ja auch sagen. Es kommt ja auch ganz, ganz viel auch darüber. Und nein, das ist toll. Ich wollte es nicht anders machen, und es ist hundertprozentig so.
Sehr schön.
Nur gemeinsam.
Allerletzte Frage, dann wirst du entlassen. Welche deiner Charaktereigenschaften hat dich dahin gebracht, wo du heute bist?
Nur eine. Wir haben wirklich immer spannende dabei.
Nur eine. Also ich glaube schon, dass ich zielstrebig sein kann.
Mhm. Okay.
Ja, also nicht aufgeben.
Sehr schön. Ich lieb's immer, wenn neue dabei sind.
Hatten wir nicht.
Wir hatten erst eine Doppelung bisher, glaube ich, oder zwei, aber die war nicht dabei.
Jochen, geil, dass du da warst. Hat Dankeschön. Richtig viel Spaß
Vielen
gemacht.
Vielen Dank euch, dass ich hier sein durfte und war
wir
total
sehen uns
cool.
Bei der Lese.
Ich freue mich sehr auf euch.
Geil.
Sehr schön.
Ciao, ciao.
Das war schön. Ich war ja schon immer Fan, muss ich sagen. Aber jetzt noch ein kleines Stück mehr.
Sehr schön rum. Du hast auch gestrahlt bis über beide Löffel.
Ja, das war wirklich ein Highlight. War schon immer auf meiner Top-Liste, so wie im Podcast gesagt. Jochen Dreisecker kann mal einladen. Und ja.
Ein Highlight gibt's auch nächste Woche. Wer kommt?
Oh ja, the one and only Joko Winterscheid.
Boah, war geile Folge, muss ich ehrlich sagen. Worüber haben wir gesprochen?
Wir haben sehr, sehr wenig, beziehungsweise gar nicht über seine TV-Präsenz gesprochen. Das war nur am Rande Thema. Und wir haben ja über ein Thema gesprochen, was, glaube ich, vielen bekannt ist, aber worüber er noch nicht so viel gesprochen hat, nämlich über seine ganzen Investments. Joko ist ja Investor und Gründer, je nachdem, kommt aufs Unternehmen an, bei Sushi Bikes, von Jokolade, dann ist er bei ganz vielen anderen noch mit beteiligt. Und darüber haben wir gesprochen, auch so ein bisschen über die Fuck-Ups. Und ganz früh angefangen, ich glaube 2009 ist er bei Go Butler mit eingestiegen. Das war damals noch ein SMS-Service oder 2009, 2015. Go Butler, so ein SMS-Butler-Service, Concierge-Service, wo du dir per SMS Hilfe geholt hast. Und über diese ganzen Investments haben wir gesprochen und was er daraus gelernt hat. Super ehrlicher Podcast. Warum er überhaupt auch irgendwie in andere Unternehmen investiert? Da hat mich die Antwort auch tatsächlich überrascht und ich fand es sehr spannend und sehr ehrlich.
Wir sehen uns am Montag, denn Montag ist
Podcast-Tag.
EcoVerse, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.